Ja, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch jetzt nochmal von meiner Seite. Freue mich wieder hier stehen zu dürfen, ist ja nicht allzu lange her. Ja, bevor wir jetzt inhaltlich mit der Predigt starten, würde ich gerne einmal mit uns gemeinsam beten wollen. Ja, Vater, wir haben es gerade gesungen, dass nichts an dich heranreicht. Dass wenn du es willst, selbst die stärksten Mauern vor dir niederfallen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wer sich an dich und deine Gebote und deinen Willen hält, dass du mit ihm bist. Und so bitten wir dich auch für diese Versammlung, für die heutige Predigt, dass sie dir zur Ehre dient, dass du mitten unter uns bist, dass du uns leitest heute und dass dein Wort heute hier gepredigt wird. Herr, möge es doch das hier zu deiner Ehre dienen. Hab einfach Dank dafür, dass wir hier sein dürfen und deinen Willen tun. Amen. Ja, das Lied sollte thematisch schon ein bisschen darauf einstimmen, um was es heute gehen soll. Und zwar wollen wir uns heute auch ja, bestimmte Mauern anschauen, doch nicht, wie sie niedergerissen oder niedergerissen werden. Im Gegenteil, wie sie wieder aufgebaut werden sollen. Ja, habt ihr schon einmal vor Trümmern gestanden in eurem Leben? Vor etwas, was euch unendlich wichtig war? Vielleicht war es in diesem Fall kein echtes Gebäude aus Stein. Vielleicht war es ein Lebenswunsch, ein beruflicher Traum, der durch eine bestimmte Umstrukturierung ja, zum Scheitern verurteilt war. Oder in meinem Bildungsurlaub habe ich jetzt mit vielen Leuten sprechen dürfen, größtenteils aus der Welt. Aber wo ich irgendwie von jedem Zweiten gehört habe, dass ja, die Ehe nicht funktioniert hat und sie geschieden waren. Vielleicht gibt es auch in deinem persönlichen Glaubensleben gerade eine Krise, der du dich gegenüber siehst, weil du vielleicht jetzt in einem bestimmten Punkt enttäuscht wurdest und sich dein eigentlicher oder innerlicher Geisteszustand gerade nicht so anfühlt wie ein lebendiger Tempel. Und das schmerzhafte Gefühl beim Blick auf solche Ruinen, wenn man das so sagen kann, ist fast immer derselbe. Man fühlt sich wie diese lebende Ohnmacht. Man weiß nicht, wo man gerade steht. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Und in solchen entscheidenden Fragen im Leben stellt man sich nun mal oft, was machen wir jetzt mit diesen Trümmern? Wie reagieren wir Menschen? Wie reagieren wir vielleicht auch wir Christen auf diese Situation? Versuchen wir die Bruchstücke hastig und heimlich unter den Teppich zu kehren, damit bloß niemand sieht, wie es mir gerade geht? Oder setzen wir eine Maske auf und verschließen wir selbst auch vor uns die Augen vor der Realität, der wir uns gegenüber sehen? Und reden uns ein, ach, ist doch alles in Ordnung. Oder kapitulieren wir innerlich vor dem Chaos, melden gedanklich Insolvenz an für unsere Hoffnung und erklären, dass das eben gescheitert ist, dass daran nichts mehr zu machen ist und geben auf. Ich habe mich auch oft schon in solchen Momenten ja wiedergesehen. Doch Gottes Gnade ist es zu verdanken, dass ich diese größeren Krisen in meinem Leben noch nicht erleben musste. Aber vielleicht hattet ihr sowas in eurem Leben schon. Und auch wenn ich diese größeren Krisen selber nicht erleben musste, so ist mir dieses Gefühl doch schon sehr bekannt. Und in dieser Predigt soll es genau um dieses Thema gehen. Was machen wir, wenn wir uns hilflos fühlen? Wenn wir uns vor einem Scherbenhaufen befinden, und gerade nicht wissen, was wir anfangen sollen. Und um das zu verstehen, wie Gott es schafft, auch in diesen Situationen wirklich gut zu wirken, müssen wir anhand von Nehemia mal schauen, wie er reagiert hat und ihn begleiten nach Jerusalem auf seiner Reise dorthin. Denn er hat eine solche Situation auch gegenübergestanden, in der alles verloren schien, in der um ihn herum nur Elend war. Wir wollen schauen, wie er dieser Situation, dieser schier unmöglichen Aufgabe gegenübergestanden hat und wie er mit dem Problem umgegangen ist. Vielleicht erstmal zur besseren Einordnung, etwas zum geschichtlichen Hintergrund, in dem wir uns befinden. Wie kam es zu diesen besagten Ruinen in seinem Fall? Ja, man könnte sagen, die Katastrophe begann nämlich 140 Jahre vor Nehemia, als die Babylonier Jerusalem eroberten unter Nebukadnezar, Gottes Gericht sozusagen auf das Volk niederprasselte und als Folge dessen die ganze Stadt, das Land zerstört wurde und viele ins Exil gehen mussten. Sie brannten den Tempel nieder, sie rissen die Stadtmauer herunter und verschleppten etliche der jüdischen Elite nach Babylon. In Jerusalem selbst blieb nur ein Trümmerfeld übrig. Und erst Jahre später kam es zur Rückkehr unter den Persern, die die Babylonier geschlagen hatten, und als neue Herrscher es den Juden erlaubten, in ihr Land zurückzugehen, es wieder aufzubauen. Und das übrig gebliebene Volk lebte seit Generationen in ständiger Armut, Angst und Elend, weil sie dort in dieses Land, hier in ihre Heimat zurückkehrten mit nichts. Es gab diverse feindliche Nachbarn um sie herum, die sie bedrohten, die sie verachteten. Sie lebten in diesem hinterlassenen Scherbenhaufen ihrer alten Heimat, von der nur die wenigsten noch wussten, wie sie einst ausgesehen hatte in ihrer Pracht. Die Menschen waren am Boden zerstört und hatten nichts. Ja, und Jahrzehnte später kommt Nehemia in diese Geschichte mit hinein. Von ihm ist selbst wenig bekannt, bis auf den Namen seines Vaters, und dass er vom Beruf Mundschenk war, im König Artaxerxes diente. Ja, Mundschenk, das war auch eine sehr hoch angesehene Stellung, nicht ganz ungefährlich. Ja, er war praktisch wie gesagt auch Vorkoster, er musste den Wein vorkosten, bevor er ihm den König gab, um zu gucken, ist dieser vergiftet oder nicht. Er traf es meistens eher den Sklaven, bevor es den König traf. Aber dementsprechend wichtig war auch diese Aufgabe, denn wenn er bestätigte, der Wein war in Ordnung, so hatte das natürlich sehr viel Gewicht. Und schauen wir uns mal kurz an, wie es zu der Geschichte eigentlich gekommen ist, auf die ich hinaus möchte, auf den Haupttext. Dass wir erstmal ein bisschen Nehemia kennenlernen. Ja, das Ganze fängt an in Kapitel 1. In dem ein Bericht an den König herangetragen wird über diesen übrig gebliebenen Anteil der Juden, die nach Jerusalem zurückgegangen sind, nach ihrer Gefangenschaft, wie es ihnen jetzt dort in diesem neuen Land geht. Und da heißt es in Vers 3, und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und Nehemia als der Mundschenk des Königs war natürlich allgegenwärtig, hörte dies und war sehr betrübt darüber. Und obwohl er weiß, dass es sich hierbei um das Gericht Gottes handelt, hat er doch Mitleid mit ihnen. Und er ertrug es und betete lange Zeit zu Gott. Und erst in Kapitel 2 lesen wir davon, dass Gott es ihm gewährte, Gnade hatte, und die Stadt wieder aufbauen lassen wollte. Und so lesen wir in Kapitel 2, in Versen 1 bis 5. Und es geschah aber im Monat Nissan, im 20. Jahr des König Artasaster, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anders als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr. Gut, man muss sich das vorstellen, du bist jetzt König, regierst dein Land und dein Mundschenk ist auf einmal nicht so gut drauf. Also da würde mir als König erstmal ein bisschen mulmig werden, so wurde der jetzt doch vergiftet und Nehemia hat gerade die ersten Anzeichen einer Vergiftung und mir steht Gefahr und deswegen fragt er so bekümmert, Nehemia, geht's dir gut? ist alles in Ordnung oder muss ich mir jetzt Sorgen machen? Bist du krank? Und da schüttet Nehemia ihm sein Herz aus und sprach zu dem König in Vers 3, der König lebe ewig, warum sollte ich nicht traurig aussehen? Da ist doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Jetzt versteht der König, Mit dem Wein ist alles in Ordnung, aber mein treuer Mundschenk, er trauert um seine alte Heimat. Und da sprach der König zu mir: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Wir müssen uns das mal wirklich vorstellen. Er kam in den Diensten des Königs nicht, weil er es wollte. Und doch hat er seinen Job derart gut gemacht, dass er so ein gutes Verhältnis zum König eines ganzen Imperiums hatte, dass dieser um sein Wohlergehen auch sogar besorgt war. Nicht nur im eigenen Interesse. So hört man das dem Gespräch raus. Und dann wagt es ein Mundschenk einem König darum zu bitten, die eigene Stadt wieder aufbauen zu können. Man sieht, wie ihm das ja schon so ein bisschen Sorge bereitet hat, aber es war ihm wichtig. Er war lange Zeit im Gebet gewesen und richtet die Bitte an Gott, dass er das ermöglichen soll. Ja, und sein vorbildlicher Dienst ermöglichte es ihm, im Wohlwollen des Königs. Nehemias Abhängigkeit vom Herrn in viel Gebet war nicht vergeblich. Und so gab ihm der König nicht nur das Recht, die Stadt wieder aufzubauen, sondern er machte ihn sogar zum Statthalter von Juda. Das lesen wir dann etwas später in Kapitel 5. Ja, und wo gibt es sowas, dass ein Mundschenk, der versklavt worden war, in die eroberte Stadt wieder einkehren darf, um diese aufzubauen. Und so kam es, wie der Herr es bestimmt hatte. Der König rüstete ihn mit allem, was er brauchte, auf, um den Tempel wieder aufzubauen, um die Mauern wieder aufzurichten. Und damit er nicht irgendwie auf dem Weg beraubt werden würde mit all den Gütern, schickte er sogar sein Heer mit und Reiter, die ihm Geleitschutz geben sollten. Und somit sind wir zu unserem heutigen Haupttext angelangt. Und nun kommt Nehemia in seine Heimat, die er wahrscheinlich zuvor noch nie gesehen hatte. Und seht jetzt, was aus ihr geworden ist, 120 Jahre nachdem sie wieder zurückgekommen sind. Und wir sehen das große Elend. Die Rückkehr und die im Land der verbliebenen Menschen lebten in ständiger Armut und Angst. Schutzlos und verachtet. Ohne Stadtmauer war das Volk den feindlichen Nachbarn schutzlos ausgeliefert. Und in den Augen der umliegenden Völker waren sie eine schwache, verachtete Minderheit, ohne jede politische Bedeutung. Sie sahen sich auch gewissen Widerstand gegenüber gesehen, denn es gab einen gewissen Gegenspieler. Es ist die Rede von Sambalat und Tobia. Das waren auch einflussreiche Statthalter der Nachbarregionen. Das Motiv war, sie hatten jetzt zwar persönlich nichts gegen die Entscheidung von dem König, aber sie waren schon ein bisschen erbittert darüber, dass jemand nun kam, um den Juden beizustehen. Denn ein starkes, ummauertes Jerusalem bedeutete für die ja, einen Verlust ihrer eigenen Stellung und Macht in der Region. Und so wollten sie den natürlich auch Steinen in den Weg stellen. Und in dieser Zeit kommt nun Nehemia nach Jerusalem zurück und fängt an zu wirken. Lass uns einmal den Text gemeinsam lesen, auf den es mir jetzt besonders ankommt. In Kapitel 2, die Verse 11, zunächst bis Vers 15. Ich aber kam nach Jerusalem, und als ich 3 Tage dort gewesen war, da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor. Und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Aber da war für das Tier unter mir kein Platz zum Durchkommen. So stieg ich in die Nacht das Tal, das Kidron-Tal, hinauf, untersuchte die Mauern und kehrte dann um und kam durch das Taltor wieder heim. Also Nehemia kommt nach Jerusalem an, sieht die Stadt immer noch in Trümmern liegen, begutachtet am Ende die Mauer bei Nacht und die Schäden waren noch derart groß, dass er nicht mehr mit dem Pferd hindurchreiten konnte. Ja? So sah es nach x Jahren immer noch aus, wie es damals zerstört wurde. Und ich finde, er tut hier was Bemerkenswertes. Er sattelt mitten in der Nacht sein Reittier, um ungestört durch die Trümmer zu reiten. Also wir müssen uns das nicht heute vorstellen wie heute, wenn ich nachts rausgehe, es ist alles schön beleuchtet, man sieht alles sehr gut. Man kann sich auch noch bei Nacht einen guten Eindruck machen, so war das damals nicht. Und da kann man sich schon die Frage stellen, warum geht er gerade nachts raus in die Dunkelheit, um sich ein Bild der Situation zu machen? Ja, weil er das Ausmaß des Schadens ungeschminkt und unzensiert sehen will. Er beschönigt absolut nichts. Er kannte noch die Berichte, die er am Hof des Königs hörte und wollte sich nur mit eigenen Augen ein Bild davon machen, was er dort vorfand. Und hier liegt die erste Lektion, die wir vor uns mitnehmen können. Gott verlangt von uns keine künstliche oder perfekte Fassade, sondern Wahrhaftigkeit vor uns selbst und vor Gott ist das Fundament für jeden echten Wiederaufbau. Wir müssen den Mut aufbringen, ehrlich in unsere eigenen Ruinen hineinzusehen, anstatt den Schmerz wegzulächeln oder zu betäuben. Erst wer die Zerstörung anerkennt, ist bereit, dafür das Fundament für Besserung zu legen. Und das ist auch hier der erste Schritt gewesen. Er wollte nicht, dass man ihm vielleicht sagt, oh, bei uns ist doch alles gut. Wir haben mit den wenigen Mitteln, die wir zur Verfügung hatten, schon einiges erreicht. Und ja, hier sind noch ein paar heruntergekommene Mauerabschnitte, aber beim Rest sieht es viel besser aus. Nein, er wollte sich selber ein Bild machen. Unverschämt. Und diese Einstellung zeigt sich auch schon bei uns in der Bekehrung. Erst wer ehrlich zu sich selbst ist und eingesteht, dass wir Sünder sind, die Rettung brauchen, erst da kann Gott wirken. Wer von sich selbst eingenommen ist, der wird die Notwendigkeit der Errettung nicht erkennen. Ist doch alles gut. Ja, hier und da habe ich mal vielleicht ein paar Ausrutscher gehabt, aber meine Güte, unterm Strich bin ich doch ein Guter. Wer so denkt, bei dem kann Gott nicht wirken. Wer unverblümt und ohne etwas zu vertuschen auf seine eigenen Unzulänglichkeiten schaut, dann sind die Grundvoraussetzungen dafür geschaffen, den Weg der Heiligung erst gehen zu können. Nur wenn ich weiß, woran es mir mangelt, kann ich anfangen, daran zu arbeiten. Nur weil er wusste, womit er es zu tun hat, indem er die Mauern begutachtete, wusste er, was die nächsten Schritte auch sein müssen. Und so auch in unserem Leben. Erst wenn ich weiß, woran es mir mangelt, wo gerade was nicht passt, erst dann weiß ich, woran ich an mir arbeiten muss. Und so wollte auch Nehemia mit seinen eigenen Augen den Sachverhalt ergründen. Hinsehen, was zu machen ist. Nicht aus irgendwelchen Berichten oder Leuten, die ihn vielleicht was schmackhaft machen wollten. Er wollte es mit eigenen Augen sehen. Und nachdem er das alles untersucht hatte, machte er sich auf den Weg, machte er sich einen Plan und ging den nächsten Schritt. Und so lesen wir dann ab Vers 16, die Vorsteher aber wussten nicht, wo ich hingegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte es bis dahin den Juden und den Priestern, auch den Vornehmsten und Vorstehern und den anderen, die an dem Werk arbeiteten, nicht gesagt. Da sprach ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden, wie Jerusalem in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems aufbauen, damit wir nicht länger eingesperrt sind. Und ich teilte ihm mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Und da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Nehemia bleibt nach seiner Bestandsaufnahme oder verbringt seine Zeit nicht mit Jammern oder in seiner eigenen Melancholie. Ach, wäre ich doch nur am Königshof geblieben. Angenehmes Klima, ja, ich hätte ein bisschen Wein sogar zu Kosten bekommen. Da hatte ich noch nicht so die Probleme wie jetzt hier. Und hier steht er vor dem Nichts, vor Ruinen, vor einem Volk, das ja vermattet ist, das nicht willig war. Nein, er geht das Problem an. Er geht zu dem Volk. Er zeigt ihnen, welche Güte ihnen Gott gebracht hat. Wie er die Unterstützung des Königs sogar hatte und entfachte neuen Mut auch in den Menschen vor Ort. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Und das Volk, das jahrzehntelang gelähmt war, das erdrückt war von all den Sorgen, den Nöten vor Ort, auf einmal fasste es wieder Hoffnung. Und sie antworteten, lasst uns bauen. Nehemia erinnert sie an das Wichtigste. Die gute Hand Gottes ist über uns. Gott ist kein Gott des ewigen Stillstandes oder des dauerhaften Verfalls. Seine absolute Spezialität ist es, aus Asche etwas Schönes zu machen, aus Staub etwas zu verbringen, zerstörte Orte neu zu beleben. Und wie oft musste er das auch schon tun? Wie oft geriet Israel auf Umwegen, mussten gerichtet werden, aber dann auch wieder aufgebaut werden? Wie oft muss es Gott mit mir tun? Wie oft bin ich niedergeschlagen, aus welchen Gründen auch immer? Wie oft muss er mich wieder aufbauen? Der Herr wird Israel retten, trotz dessen Untreue. Auch in Jesaja lesen wir davon. In Kapitel 43, in den Versen 19 heißt es genau zu diesem Text. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sproß es hervor. Sollt ihr es nicht wissen? Hinter jedem Gericht erhofft sich der Herr, dass das Volk umkehrt und wieder aufsteht, wieder anfängt zu bauen. Und wenn wir jetzt bei Nehemia weiterblättern, so finden wir in Kapitel 3 ein sehr faszinierenden Abschnitt. Wir stellen fest, dass der Wiederaufbau der Stadt kein chaotisches Durcheinander ist. Es war ein logischer und zutiefst strukturierter Prozess, der jetzt hier angegangen wird. Es wird uns berichtet, wie das Volk die Arbeiten aufnahm und systematisch insgesamt 12 Tore rund um die Stadt wieder aufbaute und restaurierte. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Dafür muss man der heutigen Zeit auch wirklich dankbar sein für KI. Dem sagt man ein paar Befehle und schon erstellt er da einem so eine kleine Vorlage, um sich mal ein Bild davon zu verschaffen, von welchem einem Ausmaß man da auch spricht. Denn im Kapitel 3 werden uns all die Tore beschrieben, die wieder aufgebaut wurden in der richtigen Reihenfolge. Ja, da jetzt, genau, die KI hat bestimmt hier und da ein paar Fehler, aber man sieht auf jeden Fall hier die 12 Tore, wie sie hießen, in welchen Abschnitten von ihnen die Rede ist. Und wir lesen genau in diesem Kapitel 3, wie der erste Schritt es war, die Mauern wieder aufzubauen mit den entsprechenden Toren und wer daran alles beteiligt war. Und die Reise beginnt dort oben im Norden am Schafstor, dort wo die Priester dann arbeiteten, wo sie die Opfertiere, den Tempeldienst meistens in die Stadt hereingeholt hatten. Und dann praktisch ganz akribisch wird beschrieben, wie sie gegen den Uhrzeigersinn praktisch, wer an welchem Tor beschäftigt war, wie die Arbeiten vorgingen. Dort geht es bei diesem monumentalen Projekt nicht um bloß diesen Wiederaufbau, diese kalten, leblosen Steine. Es geht eben vielmehr um die Leute, um die Menschen. Denn jedes dieser Tore steht symbolisch für eine ganz spezifische Baustelle in ihrem Herzen. Gott will nicht die Stadtmauern flicken. Er will das zerrissene, das zerbrochene Menschenherz wieder heilen. Und genau an dieser Stelle schlägt die Liebe unumstößliche Brücke von dem Alten Testament auch jetzt zum Neuen Testament, zum Evangelium. Schauen wir uns mal an, welche Lebensruinen eines Mannes noch geheilt wurden. Schauen wir uns mal das Leben des Petrus an. Petrus war ein Mann, schon etwas älter, als er in den Dienst kam, der aber immer große Töne von sich hielt und auch gesprochen hat. Und so sagt er auch zum Beispiel, und wenn sie dich alle verlassen, Jesus, ich werde mit dir in den Tod gehen. Als Jesus von seiner Kreuzigung sprach. Und nur wenige Stunden später, in der Nacht der Kreuzigung, steht dieser stolze Mann am wärmenden Feuer im Hof des Hohepriesters und blickt in das Gesicht einer einfachen Magd und bricht komplett ein. Dreimal leugnet er feige und voller Panik. Ich kenne diesen Menschen überhaupt nicht. Und dann kräht der Hahn. Ja, und Petrus verstand, was das bedeutete. Er lief hinaus in die Nacht und weinte bitterlich. Und in dieser Sekunde steht Petrus vor diesem absolut ja, einbrechenden Trümmern seines Stolzes, seines Egos, ja, seinen gesamten Glaubenslebens. Seine geistliche Biografie war in 1000 Stücke zersprungen. Er dachte zweifellos nur darüber, was er gerade getan hat, wie unwürdig er doch war, wie er sich selbst disqualifizierte für das Reich Gottes, so mag er gedacht haben. Denn er hatte die eine Person geleugnet, die er Jahre zuvor treu gefolgt war, wo er Momente vorher noch geschworen hatte, wenn sie dich alle verlassen, ich stehe hinter dir. Doch was tut der auferstandene Jesus, als er Petrus begegnet? Als er bei seiner Auferstehung am Ufer des Sees Tiberias zu ihm spricht, baut er dort ein Tribunal auf und verklagt ihn für all das, was er getan hat? Nein, er hält ihm keine Strafpredigt. Er überschüttet ihn nicht mit Vorwürfen und moralischen Schuldzuweisungen. Er stellt ihm dreimal die Frage, wie Jesus Versagen einmal: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Nachzulesen in Johannes 21, Vers 15. Jesus blickt unter den Schutt des Versagens. Er schaut sich das Fundament an, auf das es gebaut wurde. Das ist die Liebe. Und als Petrus unter Tränen antwortet: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, da restauriert Jesus diesen zerbrochenen Lebenslauf in Sekunden. Er sagt ihm: Weide meine Lämmer. Er macht den zerbrochenen Mann zum Felsen der Urgemeinde. Jesus schmeißt uns nicht weg, wenn wir Risse bekommen. Er betreibt keinen geistlichen Schlussstrich, wie es vielleicht in einer Firma Usus wäre, wenn ein Mitarbeiter nicht mehr richtig funktioniert, wenn er nicht mehr die Leistung erbringt. Dann wird er halt eben ersetzt. Er ist der absolute Meister der Restauration. Wo die Welt oder ihr oder unser eigenes angeklagtes Gewissen Unbrauchbares sieht, wertlosen Schutt, da blickt Gott hinein und sieht das perfekte, wertvolle Baumaterial für die Zukunft. Ihr Lieben, wenn wir ehrlich sind, liest sich auch dieses dritte Kapitel, was wir jetzt nicht gelesen haben, in Nehemia sehr trocken. Wer möchte, kann das gerne im Anschluss nochmal für sich selbst lesen. Es wird jetzt den Rahmen sprengen, auch auf alles einzugehen. Aber man könnte da meinen, es ist irgendwie ziemlich langweilig, wie so ein Telefonbuch voller komplizierter hebräischer Namen. Man sieht, ja, wer an welchem Tor gebaut hat, was er vollbracht hat. Und man blättert da nicht einfach so drüber. Doch für Gott ist dieses Kapitel kein langweiliger Text. Es ist ein goldenes, kostbares Ehrenbuch. Das, was dort steht, wer neben wem gebaut hat, wer gedient hat, an welchem Tor, wer welchen Riegel eingesetzt hat, zeigt uns eine gewaltige Wahrheit. Gott macht ganz genau Aufzeichnung darüber, über jeden Einzelnen von uns, der ihm dient. Und sei ihr Beitrag im Reich Gottes oder im Leben ihrer Mitmenschen in ihren eigenen Augen noch so unscheinbar oder klein, Gott vergisst absolut nicht jeden einzelnen Handgriff, den ich in seinen Namen tue. Er vergisst keine schlaflose Nacht, in der wir uns um unsere Kinder kümmern. Er vergisst kein stilles Gebet, das im eigenen Zimmer getan wird für den Nächsten. Er sieht dich ganz genau, wie du in den Ruinen schuftest und versuchst, das Gute festzuhalten. Und das ist die zweite ermutigende Wahrheit. Er lässt dich bei dieser schweren Arbeit nicht allein. Unser Gott ist kein Gott, der im Himmel auf seinem Thron sitzt, seine Arme verschränkt und uns beim Schuften zusieht. Er baut das Neue mit uns und nicht ohne uns. Er schenkt uns durch seinen Heiligen Geist Kraft, aber er drängt sich dabei auch nicht auf, sodass er auch uns ganz konkret seine Bereitschaft zu helfen anbietet, aber wir die Ärmel hochkrempeln müssen, aufstehen und uns in Bewegung setzen müssen. Gott schiebt die Schubkarre nicht für uns. Er sinkt seine Allmacht dazu in unsere schwachen Hände, wenn wir anfangen zu schieben. Was also ist dein ganz persönlicher Ruin an diesem Sonntag? Welche Enttäuschung, welches bitteres Scheitern siehst du dich heute gegenüber? Welche Katastrophe lastet heute Morgen auf dir und beschwert dich? Mir sind in dieser Woche, in der ich mich vorbereitet habe, einige Dinge bewusst geworden, die ich nur zu gern unter den Teppich kehre, wo ich nicht möchte, dass andere sie sehen. Aus Scham, aus Faulheit, aus Unvermögen. Doch damit ist niemandem geholfen. Das, wer Licht ins Dunkeln bringt, kann weiter voranschreiten. Gott möchte uns dabei helfen. Jeder inspiziert den Zustand der eigenen Mauern in seinem Leben und geht Schritt für Schritt wieder aufbauen. Nehemia hat uns das vorgemacht, wie es funktionieren kann. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich das Volk, wie das Volk zu wappnen, aufzurappeln und aktiv zu werden. Mach du den Anfang und Gott geht mit. Das ist die Gewissheit, die ich uns heute mitgeben möchte. Dass auch wenn wir vielleicht meinen in dem Moment, ach, alles läuft doch schrecklich, wie soll ich hier nur wieder rauskommen aus dieser Situation, ich würde den ersten Schritt gehen, wird Gott uns folgen. So lesen wir auch davon, dass Nehemia die Stadt wieder aufgebaut hat. Die Mauer steht wieder. Es wurde wieder ein Tempel gebaut. Es ging wieder voran. Das sagt uns der Herr auf uns zu. Beispiel von Petrus konnten wir das heute auch sehen. So wie die Zusage jedem Einzelnen.